Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss und Dr. Burak Yildirim.
Nachdem wir uns die Hände gewaschen haben und sehr hygienisch mit uns umgegangen sind, geht es heute um Gehirnhygiene. Die sollte selbstverständlich sein, so wie Zahnhygiene, sagen die Spezialisten, sagen Sportwissenschaftler. Das eint uns wieder. Da sind wir doch wieder mitten im Game bei Sportwissenschaftlern. Damit kennen wir uns doch aus, mit Sportwissenschaftlern, oder? Hallo Burak.
Mit denen kennen wir uns auf jeden Fall aus. Ich begrüße dich. Hallo, mein Lieber.
Hallo, hallo. Ich bin sehr gespannt, was du für deine Gehirnhygiene tust und wie du den Kopf freikriegst und was du da alles so fabrizierst. Und es gibt wirklich sehr, sehr, sehr fantastische, Studien. Es gibt Meinungen, es gibt Untersuchungen, es gibt letztendlich Mentaltrainer, die Deutsche Mentaltrainerakademie, sowie der Deutsche Bundesverband Sportmentaltraining. Ich wusste das gar nicht, dass es sowas gibt.
Yes.
Und du bist da mit Sicherheit öfter mal mit in Berührung gekommen, oder? Also oder bist du? Oder ich bin sehr gespannt auf diese Folge.
Ich habe gedacht, du wolltest jetzt sagen, ich bin da bestimmt Mitglied. Nein, nee, ich bin weder. Ich bin tatsächlich weder Mitglied noch habe ich davon gehört. Nee, ich war auch sehr überrascht.
Ach, das ist ja. Also ich hätte gedacht, spätestens du bist da total im Game, aber das ist ja umso besser, dass das nicht der Fall ist und dass wir uns unterhalten können über dieses Feld. Aber ich bin mir sicher, du hast es mit Psychologen zu tun gehabt. Ich bin im Fußball. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da auch, und da zieht es ja auch so ein bisschen drauf ab. Ich bin sehr gespannt, wirklich sehr gespannt auf die Folge. Bin aber auch gespannt auf deinen Mental Health Moment der Woche. Hau raus.
Ja, kurz, knapp. Wir haben ein neues Haustier und das ist ja schon für meine Verhältnisse irre, weil wir haben das ja in den Folgen zuvor, als die ersten Tiere hier bei uns Einzug gehalten haben, ja gesagt, ich habe ja alles abgelehnt, was an Tiervorschlägen von meinen Kindern kam, bis wir dann gesagt hatten, ja, ihr müsst erstmal ein Buch über das Tier lesen, und wenn ihr das gelesen habt und ihr seid euch der Verantwortung bewusst, und dann hat das ja zumindest mit Fischen und Garnelen und was weiß ich, Katze natürlich, YOLO, habe ich gedacht, sind wir durch. Und nein, Pustekuchen, jetzt haben wir einen neuen Zuwachs, und zwar eine Schlange.
Und was? Nicht ja, dein Ernst?
Doch, doch, doch. Mein Sohn hat sich unbedingt eine Schlange gewünscht. Und auch da gleiches Geistlich. Prinzip. Erstmal habe ich natürlich gesagt, ich sag's ganz offen, völliger Bullshit. Also kommt gar nicht in die Tüte und vor allen Dingen nicht ins Haus. Und dann habe ich gedacht, komm, auch da, jetzt sei mal nicht so so altmodisch und stringent einfach nur dagegen. Hab gesagt, na, du kennst ja die Regel, besorgst dir Bücher, guckst dir das in Ruhe an, hörst dir das an, und wenn du der Meinung bist, dass du eine Schlange halten kannst, sagst du Bescheid. Ja, und da haben wir wieder mal die Rechnung ohne den Sohnemann gemacht. Dann hat er sich das schön reingefräst und hat dann angefangen, sich die Utensilien zu kaufen, hat dann das Terrarium dazu gebaut. Und allein das Terrarium, muss man sagen, sah aus wie ein Kunstwerk. Also da hätte es gar keine Schlange oder einen Frosch benötigt. Also allein einfach nur das Terrarium sich anzuschauen, war wirklich schon die Zeugung wert. Um es mal so zu sagen. Und aber Spaß beiseite.
Liebe Grüße an die Frau, liebe Grüße.
Ja, genau. Und aber Spaß beiseite. Nein, dann musste natürlich noch die Schlange da rein. Und da wir eine Abmachung hatten und ich mich an meine Abmachungen halte, hat der junge Mann und die Familie Yildirim jetzt eine Schlange.
Was für eine Schlange?
Eine Moonstone Cornutter. Also man muss schon sagen, das Biest sieht echt gut aus, ne? Das sieht schon gut aus. Also diese Musterung und so weiter, das ist also, aber ich muss die jetzt nicht um den Hals haben oder sonstiges. Mir reicht das aus dem Terrarium heraus.
Also ich will Deep Talk, ja, Deep Talk. als ich 16 war, hatte ich zwei Kornnattern.
Ah, guck mal, so kennt sich aus.
Hatte ich einen Königspüttern.
Nein.
Und einen, doch, und einen Tigerpüttern. Und
krass.
Kurze Zeit auch mal eine Boa Constrictor, kurze Zeit. Jetzt ist es so, das nur vielleicht als kurzer Hinweis.
Hast du Snake Sitting gemacht, oder?
Nee, ich hatte einen ähnlichen Deal mit meinen Eltern wie du, mit deinem Sohn, wobei ich die dann doch eher vor vollendete Tatsachen gestellt habe damals.
Ja.
Und das war so, dass ich dann ein sehr, sehr großes Terrarium geschenkt bekam von einem Zoohändler, der einfach wusste, dass ich sehr viel Freude an Reptilien habe und dem ich mal ausgeholfen habe in seinem Laden. Und dann hat er mir diese Teile, also dieses Terrarium geschenkt, die Schlangen musste ich kaufen. Und ich habe mein ganzes Erspartes auf den Kopf gehauen, weil die Schlangen einfach auch sehr, sehr teuer waren. Also ich weiß nicht, was so eine Kornotter heute kostet, aber ich weiß, dass ich damals, ich glaube, für den Königspython 175 Mark bezahlt habe. Das weiß ich jetzt nicht, was so ein Königsbildung oder so eine Kornnatter kostet. Ich bin gespannt, was du gleich sagst. Aber auf jeden Fall war es so, dass ich von der Kornnatter einmal gebissen wurde. Das ist jetzt nicht schlimm, weil sie nicht giftig sind. Und das macht so einen Pieks. So, das ist nicht angenehm, aber es ist ertragbar. Bei der Königsbildung, diese Königsbildung sind sehr, 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 sehr friedlich. Heißen auch Ballschlange, kringeln sich eher als Ball zusammen. Eher als dass sie was tun. Bei Tigerpüttern und Boa Constrictor tut es weh, weil die als Würgeschlangen ganz viele Zähne haben und die nach hinten liegen. So, deshalb reißen sie dann quasi so ein bisschen was aus dem Fleisch raus. Das ist nicht ganz so cool. Und je größer sie werden, desto unangenehmer wird das dann auch.
Das glaube ich.
Also die Kornnatter ist unter uns Reptilien, Fuddies, ist die Kornnatter auf jeden Fall die gute Wahl. Was kostet so eine Kornnatter heute?
Also unterschiedlich, aber so sagen wir mal, die er sich jetzt so im Schnitt ausgesucht hatte, die waren so um die 170, 180 Euro ohne Versand. Der kommt dann noch dazu, sodass wir dann mit Kornnatter-Erstausstattung, das heißt auch ein bisschen Futter und so weiter, waren wir jetzt, glaube ich, bei knapp 230 Euro.
Okay, und das Terrarium on top?
Ja, klar, das Terrarium war on top. Hm. Aber man muss halt dazu sagen, der ist da, also unser Sohnemann ist da sehr, sehr eisern. Also der legt da schon jeden Euro zur Seite, damit er dann auch wirklich ausstatten kann und einkaufen kann. Wir waren jetzt am Wochenende in Remscheid in der Zoobox. Und da hat er dann auch einfach mal aus seinen Geldgeschenken und aus seinem Taschengeld, was er da gespart hat, hat er mal so locker flockig für knapp 200 Euro Utensilien gekauft für seine Terrarien und Aquarien. Also der ist schon, der macht das schon gut. Also wir versuchen natürlich immer, wo es geht, mit zu unterstützen, gar keine Frage. Das Aquarium ging komplett auf uns. Aber der ist da schon sehr diszipliniert, das muss man schon sagen.
Cooler Sohn. Sehr schön. Das ist ein...
Sehe ich genauso, kann ich bestätigen. Danke. Und bei dir, mein Lieber? Ja, aber ich muss euch ja mal miteinander verbinden. Da kannst du mir ein paar Hinweise und ein paar Tipps geben zu Schlangen. Da würde er sich ja freuen.
Ja.
Erzähle ich ihm nachher.
Total. Also wenn er Fragen hat.
Ja, 100 Pro.
Ja, immer her damit. Immer her damit.
Vielen Dank.
Ich habe eine schöne Geschichte eigentlich. Also mein Mental Health Moment der Woche, der zahlt wieder ein auf Familie. Das ist wirklich ganz wunderbar. Also wir haben im Moment Besuch von Oma und Opa. Und das ist wirklich eine Freude, du kennst das wahrscheinlich, also für dich ist das ein alter Hut, aber es ist eine wahnsinnige Freude, zu sehen, wenn Kinder etwas größer werden, und die Tochter wird jetzt 3 im September, wie wichtig plötzlich andere Menschen werden und wie wichtig die Kommunikation wird und auch das Unternehmen mit Familienangehörigen, wie sie dann auch Unterschiede machen und wie sie unterschiedliche Dinge mit unterschiedlichen Menschen machen und besonders gerne machen. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich wahnsinnig berührt bin davon, wie sehr sie Oma und Opa liebt und wie sehr sie einfach auch verlangt, dass die, speziell die, dann was mit ihnen machen, wenn sie einfach mal eine Woche hier sind oder anderthalb. Da bist du als Eltern plötzlich abgemeldet. Das ist so ein bisschen wie Urlaub von Mama und Papa. Und manchmal tut es ein bisschen weh, weil du denkst so, hey, was, du Bike, wir sind die ganze Zeit da und jetzt sind wir mal komplett abgemeldet. Und schon im nächsten Moment denkst du, wie wunderschön ist das bitte. Also nicht nur, dass du selber ein wenig Entlastung hast, sondern dass du einfach siehst, dass jeder Mensch im Umfeld dieses Kindes sehr nah an ihr dran ist, dem eine besondere Aufgabe zukommt oder zugewiesen wird. Und nicht mal unbedingt in Sachen tun, sicher auch, weil es andere Spiele sind, weil es andere Sachen sind, die gerne gemacht werden, aber auch mehr die Zuordnung an Emotionalität. Also wofür sucht man sich? Und es ist typisch so diese Quality Time und so dieses Urlaub von Mama und Papa, das habe ich das gerade eben auch gesagt, das einfach mal dann einfach sich von der Seite anzugucken und du lernst dein eigenes Fleisch und Blut wieder neu kennen. Und je mehr sie sich entwickelt, desto mehr Situationen gibt es, wo du dann einfach daneben stehst und denkst, gut, dass das geht. Also, dass es überhaupt geht, dass sie einfach Oma und Opa hat, dass sie Menschen hat, mit denen sie verschiedene Dinge erleben kann, austauschen kann und so weiter. Also so eine Vielfalt an Dingen, die sie tun kann und die sie erleben darf und auch spüren darf vor allen Dingen. Das finde ich toll anzugucken und genieße das jetzt eigentlich schon eine ganze Woche lang. Es ist so schade, dass es schon fast wieder vorbei ist, weil ich gönne es ihr von Herzen, dass sie einfach wirklich so viel Zeit verbringt, wie es irgendwie nur geht, weil natürlich irgendwie bei gerade Oma und Opas, die sind natürlich dann vielleicht auch, ist deren Zeit begrenzt dann irgendwann mal. Und da so viel mitzunehmen, wie es geht, das finde ich schon ganz schön wertvoll. Und ich finde auch, es ist wahnsinnig wertvoll, sich darüber bewusst zu werden, dass man Zeit, und das war ja eigentlich beim letzten Mental Health Moment der Woche in der letzten Folge auch schon ganz anders, aber auch da hat der Zeitfaktor ja eine Rolle gespielt, dass man den ernst nimmt, dass man sich darum kümmert und dass man, wenn man genau hinguckt, dann auch davon sehr profitieren kann.
Ja, vielen Dank für diesen persönlichen Moment, den du auch teilst. Ich erlebe das bei meinem jüngsten Neffen. Der ist knapp anderthalb jetzt. Weil man vergisst das auch, wie die eigenen Kinder, wenn sie jetzt was älter sind, und unsere sind ja jetzt im Teenageralter, und haben natürlich dann nicht mehr diese diese Dauerbindung zu den Großeltern. Aber wenn ich dann unseren Jüngsten sehe aktuell, wie der speziell um meine Mutter herumwirbelt, und wir haben ja dann, wenn wir uns treffen, sind das teilweise 18, 12, 14 Personen, die da alle auf einem Fleckchen zusammenkommen. Und wie fokussiert aber der Kleine dann auf meine Mutter ist und fast nur mit ihr spielen möchte, das ist schon echt spannend mit anzusehen. Wenn man dann zurückdenkt und weiß, okay, wie war es denn mit den eigenen Kindern, dann ist da schon eine ganz zauberhafte Bindung zwischen Großeltern und Enkeln. Und ich glaube, das tut beiden Parteien gut.
Schön, dass uns das auch eint und auf unterschiedliche Art und Weise, aber es geht um dasselbe Ding. Also ich glaube, man muss die Augen und Ohren offen halten dafür. Und ich glaube auch, dass etwas stimmt, nämlich was der Sportwissenschaftler Michael Dragsal, der nämlich Präsident der Deutschen Mentaltrainerakademie ist, der fordert, mentale Gesundheit genauso ernst zu nehmen wie körperliche Fitness. Und er zeigt verschiedene Methoden auf, mit denen jeder seine geistige Stärke verbessern kann. Das ist ein Artikel, den ich in der Welt gefunden habe. Und wenn man dann einsteigt in die Recherche und wenn man sich mal so ein bisschen Gedanken darüber macht, dann ist das eigentlich total logisch, aber doch augenscheinlich so wahnsinnig schwer, sich um die Gehirnhygiene zu kümmern. Also das Teil, was wir die ganze Zeit nutzen, eigentlich, ne? Was wir deutlich öfter nutzen als die Zähne zum Beißen, weil es rattert und rattert und rattert und auf uns strömen Botschaften ein und die ganze Zeit und die ganze Zeit und die ganze Zeit. Und was tun wir eigentlich dafür, das Hirn zu säubern? Da bin ich mal gespannt, was du so dafür tust.
Ich kann vielleicht zuerst mit dem Thema einsteigen, dass es selbstverständlich ist und gleichzeitig aber irgendwie in der Umsetzung dann doch schwierig und gar nicht so selbstverständlich. Wir hatten ja das Thema Zahnhygiene mal in einem anderen Zusammenhang. Vielleicht erinnerst du dich, und wenn ich gleich den Satz wiederhole, bin ich sehr sicher, dass du dich erinnerst, als ich gesagt, das damals in dem Zusammenhang gesagt hatte mit Gelenkpflege. Und wie man die Gelenke ohne viel Einsatz und ohne viel Mittel und vor allen Dingen Zeitaufwendung immer wieder so leicht pflegen kann. Und da hatte ich das Beispiel damals mit dem Fahrrad gebracht, dass ich gesagt habe, wenn irgendwo ein Fahrrad steht, idealerweise ein Heimtrainer oder ein Crosstrainer, und man möchte jetzt nicht für den Lustgewinn Sport machen, halbe Stunde, 40 Minuten, Dreiviertelstunde, sondern wirklich nur Gelenkpflege, dann ist das etwas, was wir auch unseren Kunden immer wieder mit ans Herz geben oder an die Hand und sagen, fahren Sie einfach nur 10, 12 Minuten. Wenig Widerstand, hohe Trittfrequenz. Und einer meiner Ausbilder hatte das ja damals schön zusammengefasst, der gesagt hatte, Zähne nicht geputzt, Zahnschwein, Rad nicht gefahren, Knieschwein. Und allein an diesen 10, 12 Minütchen und mehr müsste man für eine Grundpflege der Gelenke, ich sage jetzt mal etwas übertrieben, gar nicht tun. Alles, was darüber hinaus, der Spaziergang, die Golfrunde, das Laufründchen und so weiter, das ist dann quasi on top. Aber diese 10, 12 Minuten, die fallen vielen echt schwer. Und genauso fällt es vielen auch schwer, 10, 12 Minuten oder gar länger die Birne mal auszuknipsen. Und zwar ist ja schon allein die Frage, wie? Also wie kann ich die Birne ausknipsen? Weil wenn ich das Handy nicht in der Hand habe, wenn ich nicht arbeite, wenn ich keinen Sport mache, wenn ich dieses, jenes, wenn ich nicht telefoniere und versuche runterzufahren, habe ich trotzdem Gedanken im Kopf, die mich dann davon abhalten. Aber genau das ist ja das Thema. Es ist tatsächlich, und das ist das Schöne wiederum an diesem Podcast, weil man kann ja aus den vielen Themen, aus den vielen Vorbereitungen, die man für die einzelnen Folgen aufwendet, ja unheimlich viel für sich selber rausziehen. Und manchmal ertappt man sich dabei, wie man gewisse Dinge schon, ja, fast schon unterbewusst tut. Und einige Dinge, von denen man sagt, ja, habe ich mir doch immer schon vorgenommen, so, und jetzt machst du das. Und für mich ist es mittlerweile einfach, Gott sei Dank, runterzufahren. Und auch total wichtig, weil ich mich natürlich schon immer wieder, sagen wir mal so, im so hochtourisch erwische. Also, dass ich teilweise mehrere Gedanken gleichzeitig habe, dass ich versuche, mehrere Dinge gleichzeitig zu lösen und umzusetzen und so weiter und so fort. Und merke natürlich, dass das häufig gar nicht geht. Und deshalb ist allein schon eine Form der Gehirnhygiene für mich, dass ich Dinge ja fast schon mit einer gewissen Struktur organisiere und sage, das wird jetzt in dieser Reihenfolge erledigt. Das gibt mir schon eine gewisse Ruhe. Und was ich einfach auch für mich entdeckt habe, sind wirklich so 10, 12 Minütchen Augen zu und in so einen schlafähnlichen Zustand. Also ich komme nicht in den Schlaf rein, brauchen wir nicht drüber reden. Aber so 10, 12 Minuten zu wissen, so ich fahre jetzt einfach nur kurz runter, Augen zu. Vor unserer Aufzeichnung heute habe ich es noch gemacht in der Hängematte. Ganz kurz, habe gesagt, pass auf, ich gehe ganz kurz raus. Und zwar dann ohne Handy, weil dann hast du natürlich immer auch das Bedürfnis, weil ich wollte mir keinen Wecker stellen. Ich habe einfach nur meine Frau gebeten, pass auf, wir zeichnen gleich auf. Bevor ich noch kurz was vorher schnappe, ich gehe ganz kurz in die Hängematte und hole mich da bitte nach ein paar Minuten raus. So, das war alles. So, das heißt, ich konnte aber dann sofort loslassen. Ich wusste, die vergisst mich nicht. Und ich muss mir keinen Wecker stellen. Ich muss mir keinen Kopf machen, dass wir gleich aufzeichnen. Und ich könnte eventuell doch mal wegnicken und verschlafen. So, und die hat einmal nur kurz gerufen. Ich war sofort da, aber fresh. Und das versuche ich tatsächlich auch in der Mittagspause mal umzusetzen, wenn es die Möglichkeit ergibt. Und aber abschalten ist natürlich etwas, von dem ja viele sagen würden, dafür muss ich mir keine Podcast-Folge anhören. Also, dass mir da irgend so ein Möchtegern-Orthopäde sagt, ich müsse abschalten. Aber abschalten ist das Schwierigste. Das ist die schwierigste Disziplin. Also, so einfach es sich anhört, so selbstverständlich es ist die schwierigste Disziplin. Die Birne, also regelrecht für einen Moment, egal, der eine sagt 10, 12 Minuten, der andere sagt, mir reichen 2. Der nächste sagt, ich brauche Minimum eine Stunde, ist kein Problem. Aber die Birne so frei zu schaufeln, dass man wie bei einer Hypnose mit einem Fingerschnipsen zu sich kommt und sagt, her mit dem Ball, ich löse das. Also das ist schon, ich finde das toll. Also mir gibt das unheimlich viel und deshalb kann ich natürlich die Einführung, bei der du den Michael Draxal erwähnt hast, dem kann ich natürlich nur beipflichten. Und bin auch froh, dass es speziell im Sport und auch in der Rehabilitation allgemein, aber speziell auch in der Sportrehabilitation, dass da die Mentaltrainer Einzug gehalten haben. Weil das einfach ein Feld ist, was und ich sage das so, wie ich es jetzt ausspreche, und ich meine das auch so, das ist mindestens genauso wichtig wie der behandelnde Arzt und der behandelnde Physiotherapeut. Ja, also das heißt, die Birne muss tatsächlich mit behandelt werden, unterstützt werden, genauso wie man Eigenübungen macht im Rahmen der Rehabilitation für Koordination, Kraft, Ausdauer etc. pp. Ansteuerung, braucht man auch Eigenübungen, um das Gehirn zu trainieren und eben auch vor allen Dingen, genauso wie ein Muskel nicht permanent angespannt werden sollte, weil er dann irgendwann verkrampft, sollte die Birne nicht permanent angespannt werden, weil auch die Birne verkrampfen kann.
Ich fand das ganz interessant, dass gerade wo du den Sport angesprochen hast, dass es ja immer wieder Sportlerinnen und Sportler gibt, die und auch so mutig sind und so ein bisschen was auch darüber berichten, was mit ihrer Psyche los ist oder mit ihrer mentalen Gesundheit los ist. Hilfreich dabei ist natürlich dann auch immer der Profisport, das muss man dann ganz klar so sehen. Und du hast es mitgekriegt, wahrscheinlich auch viele andere mehr da draußen, dass Alexander Zverev, also der Tennis-Superstar, dann irgendwann auch sehr öffentlich gemacht hat, wie es eben mental so geht. Und er sprach dann teilweise von einem Burnout, aber das ist dann auch irgendwie auch so, dass man immer auch mitbekommen hat, und du hast es ja aus deiner Vergangenheit auch logischerweise zuhauf mitbekommen, wenn Profisportler in der Situation sind, dass sie quasi unter einem Dauerstress stehen. Also du hast, keine Ahnung, du hast irgendwie ein paar Mal die Woche Training, dann hast du noch ein Spiel, dann hast du vielleicht sogar 2 Spiele die Woche, das Training ist umfassend, dann hast du vielleicht noch, kommt eine Verletzung irgendwann mal dazu. Also wo sind diese Ruhephasen? Wo sind die Phasen, wo du bereitest dich mental auf ein Spiel vor? Bist also eigentlich im Grunde genommen dreht sich alles um deinen Körper, um deine Gesundheit, um deine Fitness, um die Leistungen abrufen zu können, die von dir erwartet sind, weil du eben Leistungssportler bist, dafür dann auch in Anführungsstrichen bezahlt wirst, und zwar auch gut im Fußball. Das wäre natürlich auch jetzt irgendwie kein Minijobber. Und das finde ich deshalb gut und erholsam, weil würde er jetzt noch, keine Ahnung, vielleicht auch noch darüber erzählen, dass er sich Hilfe gesucht hat und welche Art von Hilfe und was er da so gemacht hat. Sonst wäre natürlich noch mal ein bisschen besser. Aber solche Leuchttürme, solche Figuren, die brauchen wir deshalb, um einfach auch die Stigmatisierung dieses Themas etwas zu lösen. Da sind wir eigentlich bei etwas, was wir immer wieder auch in diesen Folgen besprochen haben, was uns immer wieder über den Weg gelaufen ist. Dass selbst wenn es um solche Sachen geht, wie rein nur um die Hygiene des Gehirns, die Vorgelagert ist, also das ist ja eine Art von Prävention, wenn du willst, dass selbst das nicht unbedingt in unserer Gesellschaft so wahnsinnig angekommen ist. Das ist etwas, was ich wahnsinnig traurig finde, wenn ich ehrlich bin. Denn es gibt so viele Hinweise, es gibt so viele Menschen, die dann immer wieder auch öffentlich Stellung nehmen. Es gibt eben Sportwissenschaftler wie Michael Draxal, aber natürlich, klar, als Präsident der Deutschen Mentaltrainerakademie, da ist er natürlich auch drin in diesem Thema. Und natürlich legt er das Brennglas auch nochmal besonders irgendwie mit drauf, dieses Thema. Aber für mich ist schon auch die Frage, diese kleinen Momente, wie du sie beschrieben hast mit der Hängematte oder die Rituale, die sich manche Menschen gönnen, auch von mir aus mal eine Yogastunde zu nehmen oder wie auch immer. Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten, sich zu entlasten, sich zu entspannen, das Gehirn abzuschalten. Es gibt viele Menschen, deshalb ja auch Lauf dich frei, die laufen, also noch immer gehen die Zahlen derer, die regelmäßig joggen oder laufen gehen, nach oben. Ich habe jetzt gerade unseren Freund Hauke wieder gesehen bei Instagram.
Ja, so ist
es. Im Urlaub, der läuft und läuft ja und läuft ja. Der ist ja nur noch am Laufen, ich weiß nicht, also zu Gefühl zumindest jedenfalls.
Ja, der ist, der läuft sich frei.
Der hat einen stressigen Job bei dir, oder?
Ja.
Der läuft sich frei, ja. Ja. Der ist bei dir auch unter Dauerstress, oder? Dem müsstest du auch mal ein bisschen Gehirnhygiene verordnen.
Ja, machen wir ja. Der geht ab und zu in Urlaub und läuft. Also das reicht.
Ach so.
Das reicht. Ansonsten versuchen wir natürlich, so gut es geht, die Kollegen in Arbeit zu ertränken, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. ja. Aber das Tolle ist ja, die haben ja wirklich einen sehr, sehr schönen Job, einen sehr wertvollen Job. Und es hilft uns ja auch ungemein, viele Dinge, die auch das ist eine Form der Gehirnhygiene, wie ich finde, wenn du deinen Kunden Gefühle, die sie natürlich empfinden, aber vielleicht gar nicht so richtig ausdrücken können, wenn du die visualisieren kannst und zeigen kannst, wissen Sie, das ist doch das, was Sie mir versucht haben zu beschreiben. Passt das? Ja, passt wie die Faust aufs Auge und so weiter. Und allein das Verständnis zu entwickeln, wie der Körper funktioniert und wie wichtig das Gehirn für die Funktion eines Körpers de facto ist, auch das ist eine Form der Gehirnhygiene. Deshalb ist, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass es nicht nur darum geht, immer dieses Thema, wie fahre ich runter? Es geht nicht um runterfahren, es geht auch nicht jedes Mal darum, wie bei einem Rechner, dass der Rechner auf Standby geschaltet wird oder eben dann tatsächlich runtergefahren wird, sondern es geht darum, dem Kopf die Möglichkeit oder eben dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, auch zu verarbeiten und entlasten zu können, entgiften zu können, den Müll, der sich ansammelt, der gedankliche Müll, der übrigens auch substanziell, also erfasst werden kann. Es gibt einfach Substanzen im Gehirn, die sind nichts anderes als Abfall. So, und die müssen letztendlich abtransportiert werden. Und da muss man halt die Möglichkeit schon zur Verfügung stellen, weil sich ja sonst diese Themen, vor allen Dingen im wahrsten Sinne des Wortes, der Müll immer weiter auftürmt. Und am Ende stehst du vor einer Deponie und wunderst dich, warum dann wiederum der Kopf dann nicht funktioniert.
Ja, und ich war etwas, als ich dann so ein bisschen, also als ich mich vorbereitet habe auf das Thema und als ich mir den Artikel dann nochmal ganz durchgelesen habe in der Welt, irgendwo an einem bestimmten Punkt wurde ich echt sauer. Und zwar, wenn mir etwas verkauft wird als bahnbrechend Neues und es ist einfach nur gecovert durch irgendwelche netten neuen Formulierungen oder durch irgendwelche neuen Labels, da drehe ich komplett hohl. Also, wenn du dann in die Tiefe gehst und wenn dann so ein Mensch gefragt wird, so ein Super-Experte, ja, okay, aber wie sieht es denn dann aus? Also, was machen wir denn dann? Also, was machen wir denn dann? Wie sehen denn diese ganzen Techniken und diese Maßnahmen, wie sehen die denn aus? Dann kommen dann so wahnsinnig super Sachen raus, wie zum Beispiel Atemtechniken. Oder das Journaling, bei dem man Gedanken und Ergebnisse niederschreibt. Man könnte auch Tagebuch sagen, um sich besser kennenzulernen. Oder Fantasiereisen, bei denen wir Erfolge visualisieren. Das heißt einfach nur mal Gedankenspiele und mal so ein bisschen stumpf aufs Meer gucken, könnte man auch sagen. Dann Athletiktraining. Oder welche Sport auch immer. Also, wow, wussten wir auch nicht. In diesem Podcast haben wir das, glaube ich, auch schon Millionen Mal besprochen, was Bewegung so alles machen kann. Das ist dann sowas gewesen, wo ich dachte, lecko funny, würde der Borak sagen. das ist es also, was uns dann die Experten raten. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, das können wir, glaube ich, besser. Und da bin ich wirklich lieber Team Hängematte oder Team Gardening oder was auch immer wir tun können. Und das ist doch eigentlich das Wichtige, dass wir etwas finden, was uns entlastet, was uns etwas gibt, was uns die Möglichkeit eröffnet, Ballast abzuschmeißen. Und das einfach mal auszuprobieren, einfach auch verschiedene Sachen auch mal auszuprobieren. Dinge, die wir vielleicht auch erstmal unbequem empfinden oder die wir jetzt erstmal nicht in Erwägung gezogen hätten. Also ich weiß zum Beispiel von Hardcore-Läufern, wenn du denen sagst, mach, geh doch mal eine Yogastunde, um einfach mal so ein bisschen runterzukommen auch. Also die sagen, hä, was ist denn mit dir los? War ich auch einer von der Sorte. Ne? Thema Hot-Yoga, haben wir mal darüber gesprochen, glaube ich.
Ja.
Wo ich auch dachte, was willst du mir denn sagen gerade? Bitte, ein Freund von mir macht Hot-Yoga, Yoga bei 40 Grad, bei einem Verständnis, aber ich bin Läufer und kein Hot-Yogi. Hab das dann gemacht und habe festgestellt, dass es das Beste ist, was ich in der letzten Zeit erlebt hatte, um tatsächlich mal die Rübe freizukriegen. Also einfach auch mal die Extrameile gehen und einfach auch mal Dinge ausprobieren, um mal zu gucken, flexibel zu sein. Wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn man mal etwas Neues ausprobiert für die Rübe? Das ist wahrscheinlich alles wertvoller als, die Verpackung muss vielleicht stimmen. Ich habe mich wirklich geärgert, dann an der Stelle, zumindest über diesen Artikel.
Ja, zumal das meiste, Entschuldigung für den Räusperer, das meiste ist natürlich schon nicht hands-on irgendwie. Ne? Also das liest du dir dann durch und dann sagst du, atmen. Wie soll ich denn jetzt atmen? Ich habe bei dem, das ist schon verrückt, darüber haben wir echt nicht gesprochen. Ich habe mal bei dem Thema Atmen, weil das war ja in der Recherche ein ganz häufiger Punkt, der immer wieder kam. Und eine Bezeichnung, die auch ganz häufig kam, nämlich der physiologische Seufzer. Das ist kompliziert. Das ist kompliziert. Und dann habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe ChatGPT gebeten, mir einen Atemplan zu machen. Und einfach mal zu wissen. Ja, ich habe einfach
gesagt, jetzt wird es spannend.
Genau. Und dann habe ich diesen Atemplan bekommen und habe mir das angeguckt. Also richtig, Montag, Dienstag, also ne, Montag bis Sonntag und dann morgens tagsüber und abends. Und dann hat mir ChatGPT gesagt, wann ich wie zu atmen habe. Und dann habe ich mir gedacht, genau das kann es ja schon nicht sein, meiner Meinung nach. Weil das ist ja im höchsten Maße konstruiert. Das ist doch konstruiert. Also ich habe nichts gegen Rituale und so weiter. Im Gegenteil, oder Routinen. Ich habe auch meine Abendroutinen. Allein schon, weil ich dem Körper klar machen möchte, pass auf, wir befinden uns im Landeanflug. Der Tag war super, langer Flug, wir haben viel Spaß gehabt, ein bisschen Turbulenzen, dann wieder schönen Sonnenschein und freie Sicht. So, aber wir befinden uns im Landeanflug und bitte fahr die, wie sagt man so schön, die Rollen aus. Und aber als ich diesen Plan gesehen habe, dann habe ich halt gemerkt, genau das ist schwierig, weil das hätte mir persönlich, und ich habe gar nicht an der Umsetzung gearbeitet, ich wollte ja nur das Ding mal sehen, wie sich sowas anfühlen kann, aber das hat in mir sofort so Zwänge ausgelöst. Ah, Moment, jetzt kommt gleich der physiologische Seufzer, dann kommt die 4-7-8-Atmung und so weiter und so fort. Aber wenn ich über die Atmung auch wiederum nachdenken muss, und das konstruieren muss und regelrecht einen Matchplan entwickeln muss, wird's halt meiner Meinung nach schwierig. Ich glaube, auch da die Einfachheit der Umsetzung macht es am Ende des Tages. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, auch wenn das banal klingt, ich bin kein Mentaltrainer, aber wenn ich in einer Hängematte im Garten liege, 10 Minuten, dann atme ich auch anders. Dann, ich atme anders, weil ich nehme Gerüche wahr, ich habe ein bisschen Sound, ich habe ein bisschen Luft, vielleicht die ein oder andere Wolke, wenn ich die Augen nicht schließe und so weiter und so fort. Und ich glaube, es muss von der Umsetzung her auch wiederum so selbstverständlich und so natürlich wie möglich sein, als dass ich mich jetzt aufrecht in meinen Stuhl setze, in der Sprechstunde, mitten in der Sprechstunde am besten, und sage, pass auf, bevor ihr da den nächsten Raum besetzt, ich muss jetzt erstmal atmen. Und im Rahmen eines Coachings, also wirklich 1:1 Coaching, da ist nochmal was anderes. Da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das auch seine Berechtigung hat und man sagt, ne, jetzt konzentrieren Sie sich mal in dieser Situation nur auf Ihre Atmung. Aber im alltäglichen Kontext ist es, glaube ich, für die meisten echt schwer umzusetzen, wie sie einen physiologischen Seufzer oder eine, das war tatsächlich ein Vorschlag, eine 4-7-8-Atmung umsetzen sollen. Und deshalb auch bei so einem Artikel, bei so einem Interview und wenn dann auch Empfehlungen ausgesprochen werden, bin ich schon dafür, das sollten Möglichkeiten sein, die man ganz, ganz entspannt und wirklich in der Realität umsetzen kann. So wie ich eben auch sage, fahren Sie nicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, viermal die Woche Rad, wenn Sie keinen Bock drauf haben, aber fahren Sie bitte wenigstens mal 10-12 Minütchen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass diese Umsetzung möglich ist.
Ja. Und ich denke auch, dass es, soll ich sagen, also dafür muss ich jetzt kein Sportwissenschaftler sein, aber was heißt denn Hirn- oder Gehirnhygiene am Ende des Tages? Das heißt ja nicht nur abschalten, sondern es bedeutet auch, sich mal wieder bewusst zu werden über ein paar Dinge und die, oder bewusst aufzunehmen, so die, und sich zu konzentrieren auf eine Sache. Alleine das kann schon total reinigend sein. Also es mag jetzt lame klingen, aber guck mal, diese ganzen Reize und Zeug, was wir um uns rum haben, was das Hirn so unbemerkt zumüllt. Also wie oft hängen wir am Handy oder Computer rum, müllen uns da wieder unbewusst irgendwie das Hirn zu und es wird immer mehr und immer mehr und mehr. Und dadurch, dass wir in so einer digitalen Gesellschaft leben, ist es natürlich auch verführerisch. Und das mag jetzt so banal klingen, aber wann haben wir denn das letzte Mal uns in den Wald gesetzt, auf eine Bank und haben uns Bäume angeguckt und haben uns Natur angeguckt? Wann haben wir denn das letzte Mal mit einem besten Freund zusammengesessen beim Abendessen und haben einfach mal über Sachen gesprochen, die nur uns betroffen haben? Und zwar über einen längeren Zeitraum und regelmäßig vor allen Dingen. Kann auch Hirnhygiene sein. sich mal frei zu sprechen oder frei zu laufen in dem Fall. Wann sind wir das letzte Mal, muss ja auch keine Stunde sein, aber sind wir das letzte Mal 20 Minuten gelaufen, haben einfach mal nur auf den Weg geguckt, nur auf unsere Füße geguckt, nur auf unsere Atmung gehört. Wann haben wir das letzte Mal gemacht? Wenn wir laufen gewesen sind, dann haben wir vielleicht irgendwie ständig auf die Uhr geguckt, so bin ich noch im 6er Schnitt oder ist es schon 6:30? Scheiße, da muss ich nochmal Gas geben. Und das sind doch so Dinge, wo ich oder einfach auch so Kleinigkeiten dann auch mal wieder zu fühlen. Also ich weiß noch, klingt auch so banal. Ich habe mir jetzt neue Schuhe gekauft, also neue Laufschuhe gekauft und das erste Mal habe ich seit ewig langer Zeit, dass ich mir welche im Internet gekauft habe. Und schlüpfe da rein und merke, wie gut mir dieser Schuh tut. Von einer Marke, die ich sonst normalerweise überhaupt nicht in Erwägung ziehen würde, weil ich meine Marke irgendwie gefunden habe. Und probiere dann aus und denke, boah, ich will einfach nur mal jetzt 10 Minuten oder eine Viertelstunde nur mal einfach so stehen. Oh, das klingt so banal und dämlich. Aber ich will einfach nur mal hier stehen bleiben und fühlen, wie gut sich das anfühlt, wie gut sich dieser Schuh anfühlt und wie viel Energie der mir wirklich gibt, nur weil ich stehe. Also es ist wirklich verrückt, weil ich, keine Ahnung, es klingt vielleicht ein bisschen verrückt. Aber was ich damit eigentlich sagen will, überall um uns rum gibt es Ruhepole, gibt es Möglichkeiten. Und wenn es eben genau diese Kleinigkeiten sind, die sind weg. An die denken wir nicht mehr. Wir haben gestern hier drüber gesprochen zu Hause, dass wir noch vor, dass meine Frau, die ein paar Tage jünger ist als ich, hat Briefe gefunden. Karten geschrieben. Vor ungefähr 20 Jahren. Also das, was du heute als WhatsApp nimmst und schnell mal rausdonnerst oder als, lass mich sagen, vielleicht, wenn man nicht WhatsApp nutzt, dann ist es vielleicht eine SMS oder dann ist es vielleicht eine Threema oder wie auch immer. Dafür hast du mal Postkarten verschickt, wo was zurückgekommen ist, was du plötzlich wiederfindest, woran Erinnerungen geknüpft sind. Erinnerst du dich noch an Postkartenständer in irgendwelchen fremden Städten, die du besucht hast? Und du hast überlegt, ach, nehme ich die mit dem Schloss drauf oder nehme ich die mit dem Meerausschnitt drauf oder nehme ich die mit dem Marktplatz drauf oder die mit der Kirche? Mal gucken, weiß auch nicht so. Und für wen ist welche? Und dann muss ich mich erstmal erkundigen, wenn ich in Frankreich bin, wie viel zum Team müssen da eigentlich draufgeklebt werden, als es den Euro noch nicht gab. Es ist so ein bisschen wie Opa geredet vom Krieg, aber noch nicht so lange her. Und diese ganzen Momente, auch der Ruhe, der Postkarte schreiben, sind ersetzt worden durch eine sehr, sehr schnelle Kurznachricht. Dass man da keine Ruhe finden kann oder dass man da einfach umkonditioniert wird, ist ja irgendwie sonnenklar. Und das klingt jetzt so banal, aber wenn man sich diese Dinge einfach mal nochmal genau hinlegt, nochmal, dann gibt es einfach tausend Möglichkeiten, das Gehirn mal zu entmüllen, aber wir nehmen sie gar nicht mehr so richtig wahr. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn AI noch mehr Einzug hält.
Ja, dann wird es noch schwieriger, weil die KI soll uns ja auch noch gewisse Dinge idealerweise abnehmen. Unter anderem auch natürlich Dinge, über die wir jetzt noch im grauen Stübchen nachdenken, versuchen die selber geistig zu lösen und so weiter. Das heißt, entweder nutzen wir die KI dann tatsächlich nach dem Motto, pass auf, diese Dinge, auf die habe ich eh keinen Bock, mach du die. Und schaffen uns dadurch Freiräume, die wir dann aber wiederum nutzen. Und sei es dann fürs Denken, einfach nur mal denken. Oder aber wir versuchen natürlich dieses Vakuum, was uns dann zusätzlich gegeben wird, um uns weiter zuzumüllen. Ne? Alleine diese, ich habe die Studie im Detail nicht angeguckt, weil ich allein den Titel schon komisch fand, dass es eine wissenschaftliche Gruppe gibt, die den Einfluss des Scrollens auf dem Handy auf die Intelligenz beziehungsweise auf unsere Verdummung untersucht hat, mit dem unglaublichen Ergebnis, dass Scrollen dumm macht. Und da habe ich mir gedacht, okay, Super, super Studie. Gab es bestimmt auch Fördergeld dafür. Letztendlich, ich glaube, auch da brauchen wir uns ja jetzt nicht so eine Studie anzutun. Alleine, wenn man sieht, wie die Leute ja regelrecht weg sind. Also wenn ich jemanden scrollen sehe oder einfach nur am Handy, diese Leute sind weg, die sind nicht mehr in diesem Moment da. Da könnte rechts und links ein Hydrant in die Luft fliegen. Die würden denken, das ist im Handy. Also es ist quasi ein Geräusch aus dem Handy gewesen. Und was natürlich auch in den meisten Dingen immer, also in den meisten Abhandlungen oder auch jetzt in so einem Interview zum Thema Gehirnhygiene fehlt, ist, auch wenn es ein ganz alter Hut ist, und ich habe das und ich das auch schon in dem einen oder anderen Zusammenhang gesagt habe, für mich die einfachste Möglichkeit, Gehirnhygiene zu betreiben, ist das Lesen. Das sind einfach, und ich halte das mal hier in unsere Kamera, das sind diese physischen Bücher. Ne? Ich lese nicht auf dem Kindle, ich lese nicht auf dem Tablet, ich lese nicht auf dem Handy, ich lese einfach Oldschool-Bücher. Gibt es übrigens auch eine Studie zu, dass man untersucht hat, wie ist das Leseverhalten elektronisch und das Leseverhalten biologisch, hätte ich fast gesagt, sondern eben quasi normal Bücher, haptisch, wie auch immer. Auch ein Riesenunterschied, weil das eine ist, also ich weiß zwar nicht, wie die Kollegen sowas messen, das eine ist erlebend, das andere ist konsumierend. Und das nur mal nebenbei. Aber einfach auch, wie du hattest ja vorhin ein Thema, was war das? Fantasieleben? Also so sich in Fantasieleben oder in Parallelleben. Ja. Genau. Das ist ja für viele schwer. Genau. Also ich sag mal, wenn man früher Märchen gelesen hat oder einem viel vorgelesen wurde, und man hat so eine blühende Fantasie, dann ist es ja schon so, dass man sich dann auch tatsächlich was ausdenken kann, so ein bisschen wie Alice im Wunderland 2.0. Aber mich jetzt, sagen wir mal, mit Mitte, Ende 40 jetzt hinsetzen und versuchen, mir eine Fantasiewelt auszudenken. Meine Fantasiewelten sind die Dinger hier. Und am Ende ist das ja, es gibt einen schönen Begriff der Bibliotherapie oder Bibliotherapy. Also mit anderen Worten, sich gesund lesen. Und es gibt einen schönen, deshalb habe ich das Buch eben ganz kurz, als du erzählt hattest, ein Buch hier mal genommen, ist ja auch egal, welcher Titel, sondern einfach nur dieser, wenn du die erste Seite aufschlägst, das darf ich vielleicht ganz kurz mal vorlesen. Die Sache mit Büchern ist die, sagte sie, sie helfen einem, sich ein größeres und besseres Leben vorzustellen, als man es sich je erträumen könnte. Und das reicht für mich als Fantasiewelt. So, da fliege ich rein, paar Minuten am Tag, egal wann, abends am besten, weil ich finde, übers Lesen unheimlich leicht in den Schlaf. Und das ist halt auch ein Punkt, der wirklich zu kurz kommt. Und vor allen Dingen natürlich auch, wenn man als Erwachsener wenig bis gar nicht liest, dann ist auch schwer, das weiterzugeben an die nächste Generation, allen voran an die eigenen Kinder. Und das wäre auch nochmal so ein Punkt, wo man dann einfach sagen kann, pass auf, wenn echt nichts hilft, die Birne ist zu, ein paar Seiten in einem einfachen Roman hilft eigentlich fast immer.
Ja, es ist wirklich so. Ich habe erschreckend festgestellt, ich habe mir jetzt das neue Buch von Jean-Remy von Matt, also dem großen Werber, gekauft. Am Ende heißt das. Und er beschreibt am Anfang vor allen Dingen seine eigene Mittelmäßigkeit und dass er einfach in vielen Dingen wahnsinnig mittelmäßig gewesen ist. Und das hat mich deshalb schon berührt, weil ich irgendwann mal, als ich mal so ein Coaching gemacht habe, mir damals der Coach gesagt, sie müssen irgendwie das mittlere Maß für sich finden. Also nicht mittelmäßig zu sein in vielen Dingen, sondern das mittlere Maß zu finden. Das meinte Jean-Remy von Matt auch, aber er war auch teilweise mittelmäßig. Das war für ihn ein langer Weg, rauszufinden, und wir wissen ja heute alle, dass er ein Werbegenie ist. wo so seine Stärken und Schwächen sind. Und ich lese mir das also durch und muss grinsen. Auch wegen vieler anderer Sachen, weil er natürlich im selben Beruf arbeitet wie ich. Aber was ich vor allen Dingen faszinierend fand, war einfach festzustellen, dass in meiner Überlegung, wann habe ich mir eigentlich das letzte Buch gekauft und wieder in den Händen gehalten, das ist leider Jahre her. Und das ist so, es geht so gar nicht eigentlich, ja, weil ich auch wieder gemerkt habe, wie schön das ist, wieder so ein haptisches Ding in der Hand zu halten. Es ist auch eine andere Qualität des Lesens. Es gibt so viele einfach gute Gründe fürs Lesen. Mal davon abgesehen, dass es, genauso wie du sagst, auch wenn es nur ein paar Seiten sind, wahnsinnig, wohltuend ist, das zu tun. Und auf der anderen Seite ist es dann schon auch so, dass ich immer wieder feststelle, wie einfach es ist, zur Ruhe zu finden und das Hirn zu entlasten. Und wenn du einfach nur, was, ich weiß nicht, wie oft ich in vielen, vielen Jahren das Handy neben dem Nachttisch hatte und dieses blaue Licht irgendwie noch lange in den Händen gehalten habe, bevor ich eingeschlafen bin. Das war, also wenn ich heute drüber nachdenke, Irrsinn, dann habe ich irgendwann mal angefangen, wirklich sehr penibel meine Schlafzeiten einzuhalten. Ich dachte mir irgendwie so, komisch, mein Körper fühlt sich die ganze Zeit irgendwie krank an. Ich habe irgendwie dieses Gefühl, es ist irgendwie alles so aus den Fugen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, also zumindest habe ich mal eingebildet, irgendwie alles entzündet in meinem Körper. Dann habe ich gesagt, komm, halt mal einfach deine Schlafzeiten an. Einfach um das Hirn und alles wieder zu entlasten und wirklich in eine Recovery zu kommen. Natürlich wissen wir alle, wie wichtig Schlaf ist. So, und dann habe ich mir dieses Ding hier, ich klopfe hier auf meine Uhr, die wirklich sehr gut ist, um einfach mal nicht, weil ich der super tracky bin und mich selber tracky, sondern einfach mal rauszufinden, wie ist eigentlich die Qualität meines Schlafs. Und die war so beschissen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also letztendlich einfach auch, du siehst dann sofort, wenn du deine Schlafzeiten einhältst, dass es dir körperlich besser geht. Das spürst du nicht nur, sondern es ist auch belegbar. Alleine was das, die Herzvariabilität ist eine ganz andere, gesündere, wenn du mehr schläfst. Mal davon abgesehen, ich will jetzt gar nicht anfangen von Ernährung, dass das einen Einfluss hat, plus Thema Alkohol, das Gott sei Dank bei mir nie ein Thema war, aber trinke ich nach Wochen ein Glas Wein, gucke ich am nächsten Tag auf meine Uhr und dann sehe ich, was das mit meinem Schlaf macht. Brutal. So dieses Bewusstsein zu haben, was tue ich mir alles an, womit mülle ich mich eigentlich komplett tutti zu und wie viel setze ich dem in gesunder Form entgegen, im Verhältnis, erschreckend wenig nämlich, das einmal umzudrehen, sich da bewusst zu werden und ich gebe es ganz ehrlich zu, also ich hatte natürlich ein Gefühl, aber ich brauchte scheinbar irgendwie den Beweis durch diesen kleinen Computer an meinem Handgelenk. Den habe ich bekommen und jetzt gucke ich da ab und zu, jetzt mittlerweile gucke ich da gar nicht mehr so wahnsinnig drauf, aber es ist hilfreich, immer mal wieder, kannst davon ausgehen, dass wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich mich unausgeruht fühle, wenn ich mich gucke ich auf die Uhr und sehe, den Beweis, du hast beschissen geschlafen, du hast zu kurz geschlafen, du hast zwischendrin irgendwie, keine Ahnung, bist du nochmal wach gewesen, keine Ahnung, also man sieht es sofort und das ist schon alleine, das macht, wenn man es braucht, es kann ein Hilfsmittel sein.
Und was schön ist, in dem Zusammenhang hast du indirekt ein Thema fallen gelassen, nämlich eine große Chance, eine große Möglichkeit, Gehirnhygiene zu betreiben, ist Verzicht. Ob das Verzicht auf Bildschirm ist, ob das Verzicht auf Fernsehen, Verzicht auf spätes Essen, Verzicht auf Süßes, Verzicht auf Alkohol. Das sind alles Hygienemaßnahmen. Weil in dem Moment, wo man in der Lage ist, auf etwas zu verzichten, was uns ja enorm schwerfällt. Warum? Weil es uns Gott sei Dank gut geht, weil wir über Ressourcen verfügen im Übermaß. Und deshalb ist Verzicht unheimlich schwer. Aber Verzicht ist etwas, was einen wirklich Ruhe geben kann, die Kontrolle darüber zu haben, etwas nicht zu tun. Und deshalb gibt es so viele Möglichkeiten, das Gehirn wirklich zu beruhigen und zu pflegen, ohne dass man dafür zig Artikel wälzen muss und Videos gucken muss und gegebenenfalls sogar ein Coaching wahrnehmen muss. Das ist alles wichtig und hat auch alles seine Berechtigung. Aber es muss einfach schnell umsetzbar sein und man muss manchmal auch eben vielleicht bewusst einmal um die Ecke denken, um dann gleichzeitig eben für eine gewisse Stressbewältigung zu sorgen.
In diesem Sinne werde ich mich jetzt langsam, aber sicher, wir haben abends aufgezeichnet, mal Richtung Bett bewegen und mehr das Hirn etwas entleeren. Und danke dir für eine sehr, sehr schöne Folge. Und werde dann nochmal drüber nachdenken ein bisschen. Dann ist der Kopf leer und dann kann ich auch schon wieder Bubu machen und freue mich aufs Wochenende und freue mich auf nächsten Freitag.
Ich mich auch. Ich danke dir, mein Lieber, für diese Folge und schönes Wochenende an alle.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.